Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, ich darf Sie recht herzlich aus dem Kolleg St. Josef begrüßen. Hier in St. Josef findet diese Woche ein Bibelseminar statt unter dem Motto Feiern und Klagen, die befreiende und lebenserneuernde Kraft der Psalmen mit Dr. Yuval Lapide. Wir fahren jetzt fort mit dem zweiten Teil dieses Vortrages. Der erste Teil mit dem Psalm 190. Aber mir scheint, Dr. Yuval Lapide ist noch nicht ganz bereit.
Liebe Freunde, ich muss mal anklingeln. Ah. Liebe Freunde und Freundinnen zu Hause, Österreich weit. Danke, lieber Johann. Johann, ist das deine Familie?
Ja.
Die Gattin?
Ja, ja.
Und der Enkel? Du hast einen wunderbaren Opa, darf ich dir sagen. Dein Opa ist so liebevoll. Und wer hier sitzt und uns dient, das ist einmalig. Sollen auch die Hörer wissen. Danke, lieber Opa Johann. Danke. Liebe Freunde und Freundinnen des jüdisch-christlichen Gesprächs in Österreich, wir machen weiter. Es gab in der Pause sehr bewegte und bewegende Momente. Es kommt viel in Gang über das Wort Gottes. Wir haben kurz vor der Pause noch Hebräer 4,12 erwähnt. Da steht drin, vielleicht wenn Sie zu Hause aufschreiben wollen, Hebräer 4,12, das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das ist unser Thema. Das Wort Gottes, Davar, ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Bitte, ihr habt es im Neuen Testament auch, im Zweiten Testament. Wir Juden lieben das. Und der Brief an die Hebräer ist ja ein Brief an Hebräer, an eine hebräisch sprechende Gemeinde. Und die kennen ja das Wort, bitte. Und darum möchte ich Ihnen unbedingt sagen, ich möchte noch einmal aufgreifen, was ich vor der Pause sagte. Ich möchte jeden Menschen einladen, so wie meine beiden wunderbaren Schülerinnen Anja Bentfeld und Ulrike Leichte bei mir Hebräisch lernen. Übrigens, ich biete auch gelegentlich Hebräischunterricht an. Ich habe leider nicht so viel Zeit, dass ich regelmäßig Unterricht anbieten kann. Aber wenn der eine oder die andere von Ihnen etwas Bibelhebräisch mit mir machen möchten, ich stehe Ihnen per Skype zur Verfügung. Falls der eine oder der andere sagt, ein-, zweimal im Monat mit einem Profi arbeiten, Sie finden mich im Internet, einfach Yuval Lapide, da habe ich eine dicke Website. Und wenn Sie, so wie meine beiden Schülerinnen, nicht regelmäßig, weil dafür habe ich leider nicht die Zeit, aber so ein-, zweimal im Monat mit mir per Skype mal ein Psalm arbeiten wollen oder die Grundzüge der hebräischen Sprache, gerne ansprechbar. Über Internet, wie gesagt, finden Sie meine Daten. Und ansonsten empfehle ich Ihnen von Herzen, bitte Gernot, schauen Sie noch einmal gesagt, bitte liebe Hörer und Hörerinnen, auch wenn unser Seminar heute Abend um 18 Uhr aufhört, soll das Thema nicht aufhören. Das Thema darf nicht aufhören, denn ich spüre, dass wir so viel Gutes hier gesät haben und dass ich viele Interessenten treffe, die weitermachen möchten. Bitte erkundigen Sie sich in Ihrer eigenen Universität, in Innsbruck, in Salzburg, in Wien. Gerade wenn Sie in Wien sind, liebe Hörer und Hörer, es wimmelt vor Möglichkeiten, Hebräisch zu lernen. Es wimmelt, es gibt die Erwachsenenbildung am Praterstern in der Bundeshauptstadt. Bitte machen Sie Gebrauch davon. Die hebräische Sprache öffnet Ihre Horizonte. Die hebräische Sprache, die Sprache Jesu, der Bibel, öffnet Horizonte. Ich sag's Ihnen.
Sie in Salzburg, in St. Quirin, ist auch immer ein Hebräischkurs.
Ah, wunderbar, danke schön.
Ja, Johannesrein.
Richtig,
ja, Johannesrein.
Danke. Eben höre ich gerade von unserer Dame und Frau Dr. Blumkohn hat das ja mal besucht. Es gibt hier bei Ihnen in Salzburg ein weiteres Bildungshaus St. Virgil. Bitte schauen Sie im Internet im Verzeichnis nach. St. Virgil bietet an Hebräischkurse. Für welche Niveaus? Für einfach? Für Anfänger, bitte schauen Sie zum Beispiel, wenn Sie aus Salzburg sind, in Salzburg St. Virgil rein. Oder eben in Wien, Praterstern oder wo auch immer Sie sind. Es gibt viele Möglichkeiten. Auch online kann man heute Englisch lernen. Man kann Pakete buchen über Israel, indem man in einem virtuellen Raum sitzt. Meine Frau zum Beispiel in Deutschland hat ein Programm, ich will es nur ganz kurz erwähnen. Das nennt sich E-Teacher. Die Frau Ulrike Leichte kennt das. Das habe ich Ulrike Leichte zu verdanken. Es gibt ein Programm, das heißt e-teacher.com. E steht für Electronic und Teacher für Teacher. e-teacher.com möchte ich Ihnen unbedingt, liebe Österreicher und Österreicherinnen, ans Herz legen. Gehen Sie ins Internet, e-teacher, www natürlich, e-teacher, e und Teacher in ein Wort, .com. Und das habe ich unserer Ulrike Leichte zu verdanken. Das ist ein Programm, mittels dessen man elektronisch weltweit vernetzt wird mit einer Lehrerin in Israel. Und die lernt mit Ihnen 6, 7, 8 Monate, natürlich kostet das was, kostet alles ja aus dem Leben, die lernt mit Ihnen Hebräisch, entweder Bibelhebräisch oder Modernhebräisch. Und Frau Ulrike Leichter hat Bibelhebräisch gebucht, meine Frau in Deutschland lernt derzeit alltägliches Hebräisch, weil wir ja nach Israel ein Jahr gehen wollen. Aber Sie können dort wunderbar Hebräisch lernen. Da sitzt eine Lehrerin in Israel und vernetzt, sprich verschaltet mit verschiedenen Leuten weltweit nach einer bestimmten Uhrzeit. Und da sitzen 10 bis zu 10 Personen weltweit in einem virtuellen Raum. Sprich, jeder sitzt bei sich zu Hause in seinem gemütlichen Wohnzimmer und ist verknüpft mit der Lehrerin in Israel. Und einmal in der Woche zu einer bestimmten Zeit, meine Frau macht es dienstags um 19.30 Uhr, ist man verknüpft. Die Lehrerin setzt sich dann an den Bildschirm, jeder setzt sich dann in Österreich oder in Pakistan oder in Paraguay an seinen Bildschirm und unter Anleitung dieser Lehrerin lernt man richtig Hebräisch, Ulrike. Das habe ich dieser Dame Ulrike zu verdanken. Und Sie können dort wirklich seriös lernen. Richtig seriös lernen. Sie kriegen Hausaufgaben, sie müssen nachbearbeiten, da entstehen übrigens auch Gruppen, da bilden sich Gemeinschaften von Menschen, die sich ja durch dieses Treffen kennenlernen und die lernen dann zu zweit, zu dritt, so habe ich mit Frau Ulrike Leichte dann Einzelunterricht entwickelt, wir lernen dann zu zweit über den Kontext hinaus, es lohnt sich. Ich sage es Ihnen, Ulrike Leichte wird das bestätigen, unsere Schülerin, dass es Hebräisch ihre Welt verstärkt, ihre Welt einfach verstärkt und ihr Verständnis vertieft. Dankeschön, das wollte ich noch dazu kurz sagen. Ein bisschen Werbung, nicht für mich, sondern für die Lingua Sacra, für die heilige Sprache. Zurück zu unserem Text, wir sind in Vers 3. Falsch haben sie durchaus nicht geübt. Wir sind noch bei in den ersten 8 Versen zum Aleph. Der Psalmist schaut sich jetzt an, wir haben gesagt, ich will kurz wiederholen, wenn ich im Weg Gottes gehe, wir haben vorhin gesagt, im Weg. Sie erinnern sich an, ja, im Weg. Wenn ich in der Weisung bin, dann bin ich in diesem Aschrei. Ich will noch kurz aufgreifen. Aschrei bedeutet ja Fülle. Sie haben es notiert vorhin, liebe Hörer, Hörerinnen, liebe Teilnehmer hier in Salzburg, sagen Kollege, Kollege St. Josef. Ich bin im Weg. O Glück derer, die in Gott gehen. In seiner Weisung gehen. Und darum kommt nun das Gegenstück. Er sagt in 3, falsch haben sie nicht geübt, in seinen Weg sind sie gegangen. Noch einmal, wer sind sie? Das sind diejenigen, die eben den geraden Weges gehen. Ich darf kurz wiederholen, ein Psalm lebt immer von Kontrasten. Das jüdische Denken ist kontrastiv, nicht additiv. Das jüdische Denken ist kontrastiv. Man schaut sich Gegensätze an und aus Kontrasten zieht man bestimmte Konsequenzen. Und der Psalmist sagt in seinen beiden ersten Sätzen, wer hat Glück, wer hat die Fülle des Lebens, Johannes? Derjenige, der im Weg ist, im Weg geht und aufgeht. Ich mag auch das deutsche Wort, ich gehe auf, während ich meinen Weg gehe. Das ist auch so schön in der deutschen Sprache. Aufgehen, ich gehe auf in dem Weg. Bitte achtet darauf, auch die deutsche Sprache hat Spiritualität. Während du deinen Weg mit Gott gehst, gehst du auf. Ich gehe auf. Ein Mensch geht auf wie eine Blume. Und der Psalmist sagt, wenn ich den Weg mit Gott gehe, gehe ich auf. Da bin ich ein neuer Mensch. Da bin ich ganz gewortet und in Gott eingehüllt, eingegottet. Und jetzt kommt das Kontrast in Vers 3. Diese Menschen, die mit Gott gehen, machen nichts Falsches. Sie gehen nicht falsch. Falsch heißt im Hebräischen, denken, sie gehen nicht den gekrümmten Weg, sondern sie gehen den korrekten Weg. Sie gehen, er sagt dir, Buber, sie haben kein Unrecht gewählt. Das heißt, sie haben das in Gottes Augen Richtige getan. Das in Gottes Augen Richtige, das Rechte haben sie getan, indem sie seinen Weg gehen. Und sie haben in seinen Wegen sind sie gegangen, wenn sie in Gottes Wegen gehen. Noch einmal unterstreichen Sie in Vers 3, in seinen Wegen. Man geht in einen Weg, nicht wie im Deutschen. Ich gehe auf einem Weg, sondern ich gehe in einem Weg. Das ist das orientalische Denken. Man geht wirklich in den Weg hinein mit Haut und Haaren. Das ist die Idee. Ich will es noch einmal rüberbringen. Wenn man im Deutschen sagt, du gehst auf dem Weg nach Salzburg Innenstadt, bitte, dann sehen meine Füße auf dem Weg und ich gehe auf dem Weg. Der Hebräer denkt anders. Der Jude, Jesus denkt anders, genau. Ich bin nicht nur mit meinen Füßen auf dem Weg nach Villach, sondern ich bin in dem Weg, denn der Weg ist mein Leben. Wenn ich mich nämlich ganz einbringe in den Weg mit Gott, bin ich ganz drin. Nicht nur meine 2 Füße, die dann stampfen und mein Kopf ist in irgendwelchen Honolulu-Geschichten oder schaut sich gerade einen Hollywood-Film an innerlich. Sondern der Jude sagt, ich gehe in deinen Wegen, auf Hebräisch, damit Sie es mal hören, Biderachecha. Ich bin ganz in dem Weg. Das heißt nicht nur mit meinen Füßen, sondern mein Kopf und insbesondere das da, das Herz, die Kardiologie ist im Weg. Und das ist etwas ganz Tiefes, was ich Ihnen schenken möchte, aufgrund meines Schatzes der hebräischen Sprache. Der Jude sagt, wenn du einen Weg gehst, dann bist du entweder innen drin oder du bist nicht wirklich dabei. Die Füße einfach auf den Weg zu setzen, ist das Wenigste. Das ist ein reines mechanisches Transportmittel, wenn ich nach Nöttingen morgen mit euch fahre. Das ist rein Technik, einfach nur im Auto sitzen und fahren. Aber wenn ich den Weg nutze, der Derech, wenn ich einen Weg nutze, um mich ganz einzubringen in einen Weg mit Gott, wenn ich, wie ich neulich im Seminar sagte, bewegt bin und gewegt bin, dann habe ich verstanden, was Gott von mir im Leben will. Ich muss mich bewegen und ich muss mich gewegen. Ich muss mich wirklich auf einen Weg ganz einlassen, mich hineinbringen. Und dann erlebe ich, was Gott mit mir macht. Das hat mein Leben verändert, seitdem ich eben diese Tiefe der hebräischen Sprache kennenlernen durfte. Ich bin in einem Weg, ich bin nicht auf dem Weg. Das ist Deutsch, das ist Spanisch. Sobre el camino. Der Hebräer sagt, du bist entweder drin oder du bist gar nicht dabei. Und darum möchte ich Sie herzlichst einladen, zu prüfen, auch morgen, wenn unser Seminar schon vorbei ist, und Sie bitte weiterdenken, ich lade Sie ein, bin ich in einem Weg mit Gott oder bin ich nur auf dem Weg von A nach B? Wenn ich nur auf dem Weg bin, dann ist nichts, da passiert nichts. Aber wenn ich wirklich im Weg bin, in einem Weg mit Haut und Haaren, mit Hirn und Herz, dann verändert sich mein Leben. Und das ist jüdisches Denken. Und ich sage noch etwas. König David, der die Psalmen schreibt, war sein Leben lang in einem Weg mit Gott. Ich möchte noch einmal sagen, bitte lesen Sie zu Hause die großen Bücher 1. Samuel und 2. Samuel. Habe ich gestern mit Ihnen ja schon angesprochen. Bitte lesen Sie zu Hause über den Tellerrand hinausgehend, bitte die beiden heiligen Bücher unserer Heiligen Schrift 1. Samuel und 2. Samuel. Warum empfehle ich das so sehr? Weil dort eben der Weg des Königs David beschrieben wird. Er geht wirklich in einem Weg mit Gott. Mit allen Aufs und Abs. Es geht rauf und es geht runter natürlich. Bitte. Aber König David geht in diesem Weg, sei es mit Saul, sein bitterster Feind, sei es mit Absalom, sein eigener Sohn, der ihn vernichten will, sei es mit Achitophel, sei es mit Goliath, bitte. Er hat bittere Feinde in seinem Leben. Aber immer spürt er, ich gehe mit und in Gott meinen Weg, in seiner Weisung. Und damit ihr Bild sich abrundet, empfehle ich ihn von Herzen, jetzt sind wir wieder beim Herz, ich empfehle ihn von Herzen, nicht vom Verstand her. Von Herzen, mein Freund, empfehle ich Ihnen, lesen Sie diese beiden Schätze in der Heiligen Schrift, bitte. Es ist keine Sekundärliteratur, die ich Ihnen empfehle. Ich empfehle Ihnen Primärliteratur, nämlich 1. Samuel und 2. Samuel. Das sind bewegende. Sie kennen das deutsche Wort, ich bin bewegt. Das ist auch doppeldeutig. Ich bin so bewegt durch Sie. Ich bin so bewegt durch das Wort Gottes, dass ich mich auf den Weg mache, beziehungsweise in den Weg gehe. Wenn ich bewegt bin, ich bin so ein bewegter Mann, ich bin so bewegt, wenn ich mit Ihnen arbeiten darf. Sie hören, wie erregt ich bin. Ich bin bewegt und erregt und darum möchte ich Sie auch bewegen, in das Wort Gottes, in das kostbare Wort Gottes hineinzugehen und sich selbst bewegen zu lassen, in den Weg zu kommen. Anja.
Ich bin bewegt, sagst du. Das Wort bin, sein, also vom deutschen Sein her kommen, gibt es auch in der
Hebräischen. Gibt es nicht, der Hebräer sagt dann nur, ich bewegt. Ich im Weg. Der Hebräer kann es nicht anders sagen. Anja, danke schön. Das haben wir die Woche schon herausgearbeitet. Da warst du noch nicht da. Ich will es nochmal sagen, was unsere Teilnehmerin Anja aus Deutschland sagt. Der Hebräer kennt kein Sein im Präsens. Andrea weiß das aus ihrer Übersetzung mit ihrem lieben Mann, der hebräischen Werke des großen Schriftstellers. Im Hebräischen kann man nicht sagen, ich bin. Man kann überhaupt nicht sagen, ich bin nicht, ich bin da, ich bin dort, weder auf dem Weg noch sonst was. Der Hebräer sagt sich, ich kann gar nicht sein, ich kann nur werden. Alles, was mein Wesen ausmacht, wenn Sie es notieren wollen, ist ein Werden. Ich kann nur werden. Was? Das Werden ist ein Verb, das ist Lihejot. Lihejot, das ist das, was auch im Tetragrammon steht. Ich werde da sein, der ich da sein werde. Sein ist nur ein Werden. Ich werde da sein. Und jetzt möchte ich, Lihejot, nur für, Lihejot, mit Lihejot. Lamed hei yud vav taf heißt Werden. Noch einmal für all unsere Hörer und Hörerinnen. Leben ist gemäß hebräischer Sprache, der heiligen Sprache Jesu, ein ständiges Werden. Ein Werden, du wirst in jedem Moment. Die Sekunde, die eben abgelaufen ist, ist ja schon vorbei. Ich werde durch mein Leben, Peter. Nein, es heißt eben falsch, ich werde da sein, genau. Peter, da waren Sie nicht da, da waren Sie in der Weltstadt München. Ich habe neulich herausgearbeitet, da war mein Gymnasialdirektor Peter Schwarze leider nicht bei uns. Wir haben herausgearbeitet, du erinnerst dich. Ich werde da sein, der ich da sein werde. Ich kann nur in die Zukunft hineinschauen, was Gott mit mir machen wird. Darf ich Sie bitten? Streng genommen in Exodus 3,14 steht nicht, ich bin der, ich bin. Bitte korrigieren Sie es. Luther hat das richtig erkannt. Wenn Sie in der Luther-Übersetzung schauen, sagt er zu Recht, ich werde da sein, der ich da sein werde, Kurt. Leben ist ein Werden in die Zukunft hinein. Und jetzt will ich Ihnen natürlich meinen großen Bruder Goethe zitieren. Ohne Goethe kann ich nicht. Auch Goethe liebe ich, nicht nur die Österreicher. Auch unser Goethe kann viel. Goethe schreibt im Faust, weil sie sagt er so schön, wer fertig ist, dem ist nichts recht zu machen. Ein Werdender, Ein Werdender wird immer dankbar sein. Darf ich Ihnen den Satz bitte diktieren? Meister Goethe im Vorspiel vom Faust. Bitte notiert das. Auch die Österreicher können das lernen. Das ist so schön. Ich lerne so viel von dir. Lerne das auch von mir.
Dann heißt, weil nur Streben sich bemüht.
Den können wir erlösen. Genau. Aber schreiben Sie den großen Satz zu unserem Thema auf, liebe Österreicher, von Meister Goethe, Deutschlands größtem Sohn. Wer fertig, ich diktiere Ihnen den Satz. Bitte, der ist so groß. Wer fertig ist, dem ist nichts recht zu machen. Goethe, Deutschlands größter Sohn. Wer fertig ist, dem ist nichts recht zu machen. Der weiß alles besser. Bindestrich. Ein Werdender wird immer dankbar sein. Da ist Goethe am jüdischsten. Da brennt der Goethe-Jude. Noch einmal für alle Österreicher. Wer fertig ist, dem ist nichts recht zu machen. Der weiß alles besser. Ein Werdender wird immer dankbar sein. Goethe, Deutschlands größter Sohn. Andrea, kannst du es gerade noch mal vorlesen aus deinem Munde, bitte?
Wer fertig ist, ist nicht.
Nein, dem ist nichts recht zu machen.
Dem ist nichts recht
zu machen.
Ein Werdender wird immer dankbar sein.
Johannes, kannst du es noch mal, Dankeschön, noch mal vorlesen in deinen Worten?
Wer fertig ist, dem ist nichts recht zu machen. Ein Werdender wird immer dankbar.
Ich danke Ihnen. Wissen Sie, Sie ahnen gar nicht, wie viel solche tiefe Weisheiten auch in der deutschen Literatur stehen. Und wir Juden, wir Hebräer, und Sie lade ich dazu ein, sind immer Werdende. Anja, du bist eine Werdende. Du bist keine, noch nicht eine Gewordene. Wenn wir am Ende sind unseres Lebens, sind wir Gewordene. Und als Gewordene werden wir abgerufen in die Ewigkeit. Aber solange wir hier unten sind, in dieser Welt, sind wir Werdende. Und ich spüre, dass ich jeden Tag mit Ihnen zusammen ein Werdender bin. Sie ahnen gar nicht, was in mir passiert heute in diesen Tagen. Sie ahnen gar nicht, was Sie mir schenken, ihr lieben Österreicher und Österreicherinnen. Ich werde durch Sie auch, nicht nur Sie werden durch meinen Input, sondern Sie bewirken auch in mir ein Werden. Was meinen Sie, wie ich hier werde durch Sie? Sie ahnen gar nicht, was in mir passiert, in meinem Herzen. Vielleicht ahnen Sie es ein bisschen. Aber noch einmal, der Psalmist sagt, mein Leben ist, wenn ich auf deinen Wegen mich bewege. Ich benutze ein Wortspiel noch einmal. Wenn ich mich auf deinen beziehungsweise in deinen Wegen bewege und gewege, werde ich, und das ist ein Höhepunkt unseres Seminars, nur wenn ich in deinen Wegen wholehearted gehe, mit ganzem Herzen, nicht mit einem Teil dort, einem Teil da, wenn ich mit ganzem Herzen wirklich mich auf den Weg einlasse, bin ich in Gott und nähere mich diesem Gott immer mehr. Und dann kommt der Aschrei. Dann kommt der Aschrei. Dann kommt dieser unüberbietbare Zustand der Fülle, nenne ich es ja, des Reichtums, der inneren Erfüllung, der inneren Bereicherung, der namenlos ist, der nur annäherungsweise durch Aschrei zum Ausdruck gebracht wird.
Aber Gott ist nicht wert.
Eins, zwei, drei.
Gott ist doch der, ich bin der.
Nein, es heißt, ich werde da sein.
Korrektur. Auf Französisch ist es wie ätre.
Aber das ist nicht richtig. Nochmal, das
aber nicht Gott ist ja nicht werdend.
Nein, Gott ist, doch, es ist so. Das Judentum sagt, in dem Maße, in dem du wirst, wird Gott mit dir sich entwickeln. Das heißt, wenn du eine neue reife Beziehung, Hartmut, darf ich Sie bitten, wenn du eine neue Beziehung zum Leben entwickelst, Johannes, wird Gott mit dir wachsen. Rainer Maria Rilke hat in der Woche auch, einer der ganz großen Österreicher, war übrigens ein Österreicher. Rainer Maria Rilke sagt, Gott reift mit uns. Schauen Sie nach, in seinem großen Gebetstundenbuch. Bitte notieren Sie, Sie sind alle Österreicher. Rainer Maria Rilke, Ihr großer österreichischer Mann, hat ein Buch vom Stundengebet geschrieben und vom Mönchsleben. Zwei, Stundengebet und Mönchsleben. Sie müssen das lesen. Eines der ganz großen Meister Österreichs schreibt in seinen Gedichten, Gott reift mit mir, Johannes. Bitte, das ist Weltliteratur. Und für unseren Freund Johannes, darf ich Sie bitten, das Raunen stört mich. Gott reift mit dir. Wenn du dich entwickelst, reift dein Gott in dir und mit dir. Und im Judentum heißt die Prämisse, Gott ist nicht, Gott ist der 3,14, als Mose ihn fragt, wer bist du? Exodus 3,14, sagt er, du, erstens habe ich keinen Namen, aber wenn du von mir etwas wissen willst, Mose, wenn du von mir eine Ahnung haben möchtest, wenn du von mir einen kleinen Einblick haben willst, dann sage ich dir eins, Eheye Asher Eheye. Und das ist feinstes Hebräisch, bitte, das wissen Sie alle, die Hebräisch können. Das heißt nicht, ich bin der, ich bin, das ist nicht richtig. Ich werde sein, der ich sein werde. Das heißt, in dem Maße, in dem du reifst, du Johannes, du Moses, wirst du mich auf einer neueren, höheren, reiferen Ebene erleben.
Das heißt in dem Moment Asher?
Asher heißt in dem Fall, genau, die Teilnehmerin fragt, was heißt Asher? Ich werde da sein, der ich in meiner Fülle da sein werde. Weil das Asher von...
Ist der
steht dann auch, wie das Aschrei für die Füllung.
Richtig, genau. Ich sage es noch einmal, weil die Dame eben gefragt hat, dieses Tetragrammaton aus Exodus 3,14 hatten wir auch in der Woche. Sie erinnern sich am brennenden Dornbusch, Hartmut. Frag Gott den Mose, sag mal, wer bist du? Wie soll ich den Kindern Israels sagen, wenn ich nach Ägypten gehe, wer bist du überhaupt? Wer bist du Großer, du Enormer? Und da sagt die Mose, vergiss es bitte. Du meinst doch nicht, dass ich Johannes, Max oder Moritz bin. Sondern das Einzige, was ich dir von mir sagen kann, lieber Reinhard, ist, Ehehe, Asher, Ehehe. Das ist das Einzige, was du von mir wissen kannst. Ich werde sein, der ich für dich sein werde. Und in der Fülle, in der unermesslichen Fülle der Wandlung, so wie wir uns wandeln, wandelt sich Gott. Und Rilke sagt das bitte, das müssen Sie lesen als Österreicher. In seinem großen Gedicht, du Gott, du Unermesslicher, du ewig Wandelnder, du reifst mit mir. Da kriege ich 10 Gänse heute. Das ist, muss jeder Österreicher kennen, bitte. Rainer Maria Rilke in seinem Stundenbuch Poesie sagt immer, du reifst mit uns. Du reifst mit mir. So wie ich reife, reifst du mit mir. Und das war ein tiefgläubiger Mann. Ein tiefgläubiger Mann. Neben dem. So, jetzt zurück zu unserem Thema.
Ergänzung noch.
Halt, genau, bitte.
Auf dem gleichen Meister Goethe. Wer das nicht kennt, das stirbt und werde, ist nur ein trüber Gast
auf dieser Welt. Richtig, genau. Das heißt, wir müssen immer sterben in Bezug auf unsere alten Weltbilder, Andrea Lauritsch, und Neues zulassen. Die Rabbiner sagen, wir sterben jeden Moment. In jedem Moment, jetzt zum Beispiel um 11.20 Uhr und 10 Sekunden, bin ich gestorben. Denn jetzt ist schon 11.20 Uhr und 14 Sekunden. Und darum hat das Hebräische kein Verb für sein. Weil wenn ich sage, ich bin jetzt mit Frau Dr. Lauritsch hier in Salzburg, eine Sekunde später kann ich irgendwas einschlagen und wir sind nicht mehr im schönen Haus. Das Judentum sagt, das Sein entflieht dir. Du kannst das Sein nicht greifen. Das Sein huscht weg. Der Augenblick ist nur vergänglich. Wir können das Sein nicht greifen. Begreifen. Wir können nur eins sagen, was wir gestern waren und was wir morgen zu sein hoffen. Das kann, noch einmal, im Futur gibt's, was wir morgen zu sein hoffen, das gibt es. Im Hebräischen gibt's ein Futur für sein, Zukunft, und eine Vergangenheit. Ich kann sagen, gestern war ich in Nöttingen. Morgen werde ich mit meinen Freunden zurück nach Deutschland fahren. Das kann ich sagen. Ich habe die Hoffnung, dass ich mit meinen geliebten Freunden nach Deutschland zurückfahre. Das habe ich, darum kann ich sagen, ich werde sein. Morgen werde ich in Deutschland sein mit Anja und mit Kurt, meinen Freunden. Was dann passiert, muss ja eh Gott entscheiden, aber ich habe die Hoffnung und die Erwartung, dass ich morgen zurückfahre nach Deutschland und in Deutschland sein werde. Darum, ich werde sein. Und eins steht fest, gestern war ich auch hier im schönen Salzburg. Gestern war ich hier. Aber was jetzt ist, hier um 11.20 Uhr am so und so vielen Oktober, bitte, das geht so schnell vorbei. Sie sehen ja den Sekundenzeiger. Sage ich noch A, ist es schon Vergangenheit. Sage ich U, der Sekundenzeiger geht weiter. Die Zeit geht ständig weiter. Wie gibt es so ein Sprichwort im Lateinischen? Genau. Tempori mutantur et nos in illis mutamur. Ich kann Latein, ich hole mein letztes Latein hier raus. Tempori Tempi mutan, tempora mutantur, et nos in illi mutamur. Genau. Die Zeiten wandeln sich und wir wandeln uns in ihnen. Latein. Meine letzten Lateinkenntnisse noch vor 100 Jahren. Da, noch einmal für die Zuhörer. Die Zeiten wandeln sich, verändern sich. Tempora mutantur. Die Zeiten wandeln, in Sekunden geht's vorbei. Alles geht vorbei. Meister. Und wir wandeln, hören Sie zu bitte, und wir wandeln uns in Ihnen, Latein, in der Zeit, es bleibt uns nicht erspart. Das ist das Große an Latein, und Sie sehen, andere Sprachen haben auch Tiefgang. Wir wandeln uns in der Zeit, und das Judentum sagt, wenn du in einem Weg mit Gott gehst, bederech, wandelst du dich und reifst du, Johannes, zu deiner Frage. Du musst aber nicht auf dem Weg gehen, sondern in den Weg dich ganz einbringen. Am stärksten mit welchem Organ? Mit dem, mit dem Herzen. Bitte.
In diesem Spruch, Ehejeh, Asher, Ehejeh, dann würde ich das ja eher fast so übersetzen, ich werde sein in der Fülle, ich werde sein.
Ja, aber ich werde eben nicht, ich bin. Was unser Johannes sagte, nicht ich bin.
Aber es ist was anderes, ich werde sein in der Fülle, ich werde sein. Das heißt, und dieses in der Fülle zu wissen, es ist genug da, ja. Es ist mehr, immer mehr da, es wird immer neu geschaffen. Das ist etwas, was die Angst nimmt.
Ja, richtig. Aber was unsere Anja Benfeld eben sagt, ist die erweiterte Form. Ich werde in der Fülle sein, als ich da sein werde. Die Kurzform, die strenge Kurzform heißt, ich werde sein, der ich sein werde. Und der Hebräer weiß, Anja, dass Gott immer Fülle bedeutet. Allein wenn der Hebräer das Wort Aschrei schon hört, Ascher, in diesem Satz auf Hebräisch, weiß er, wenn Sie das notieren wollen, Gernot, Gott ist Synonym für die Fülle und die Güte, wenn Sie das notieren. Das ist für einen Juden eine Conditio sine qua non. Sie sehen, ich hole mein letztes Latein raus. Conditio sine qua non, eine unabdingbare Voraussetzung. Peter, du siehst, ich hole mein Latein dir zuliebe raus. Ich pack mein Latein aus, mein letztes Latein.
Das ist die Hebammenkunst
der Gesundheit. Genau, Meiotik. Frau Doktor, ich sage, Conditio sine qua non heißt eine unabdingbare, eine unerlässliche Bedingung. Der Jude weiß, Gott ist die Fülle und Gott ist die Güte. Denn Gott schafft die Welt in gut, jeden Tag gut, darum kann er nur das Gute sein. Frau Jasna, wolltest du was sagen? Okay, wir machen weiter. Wir sind, Wally, bitte.
Derech
ist der Weg, genau.
Der Weg. Hat das etwas mit Terach?
Nein, das ist ein anderes Wort. Nein, das ist ein ganz, danke, die Wally. Das Wort im Hebräischen für unsere Hörer, für Weg heißt Derech. Derech. Mit weichem Dora. Ist mit T. Übrigens, weil Sie gerade dabei sind, das Wort, das hebräische Wort für Weg heißt Derech. Und Derech bedeutet das Betretende, das zu Betretende, in das ich mich hineingehe. Das ist nicht nur einfach ein Weg, einfach ein Stück Strecke von A nach B, sondern es bedeutet das, was ich zu betreten habe, und zwar ganzheitlich natürlich. Im Hebräischen gibt es ein Verb, das heißt Lidroch. Das heißt, der Orientale, Sie haben ja gesagt, die Psalmen sind im Orient entstanden und Orient ist eine andere Welt als der Okzident. Und da ist der Hirte dahinter. Der Hirte sagt sich, ich muss von Bethlehem nach Sepphoris kommen. Oder Jesus muss von Bethany nach Jerusalem stampfen. Und es ist kein Kinderspiel. Es gibt kein Auto, es gibt kein Helikopter, nichts gibt es. Es gibt nur ein Pferd, Entschuldigung, es gibt ein Kamel und ein Esel, mehr gibt es ja nicht. Es gibt ein Kamel, das nimmt man für die langen Wege und ein Esel für die kurzen Wege. Und er sagt sich, das ist ein Weg, ich will Ihnen nur vermitteln, wie der Orientale lebt, bitte. Der Orientale weiß, dass Weg eine Erfahrung ist ohne Gleichen. Man setzt sich nicht ins Auto und in 10 Minuten ist man dort und shoppt bei Billa und geht wieder heim. Sondern alles, was ein Orientale tut, ist wirklich eine bewegte Geschichte, ihr Lieben. Ich wiederhole, was der Orientale tut, auch bitte Jesus, wenn er von Nazareth nach Decapolis geht, bitte. Ich möchte, dass Sie das spüren, ihr lieben Christen. Das ist nicht einfach mal so hineinspringen in die Trambahn bei euch, sondern ich kenne das ja, weil ich die Wege wirklich mit Freunden gegangen bin in meiner Jugend. Ich bin in Israel aufgewachsen. Ich kenne das Land, das ist meine erste Heimat. Heute ist Deutschland meine zweite Heimat. Aber ich bin in Israel aufgewachsen, ich kenne Sepphoris, ich kenne Betfrage, ich kenne all die großen Orte, die Sie ja nur erlesen haben oder vielleicht mal besucht haben, aber ich bin dort aufgewachsen. Ich habe das große Glück, in diesen Orten mit der Muttermilch sozusagen gewandert zu sein. Aber wenn es steht, Jesus ging in die Decapolis oder nach Sepphoris oder nach Bethanien, bitte, da geht man einen mühsamen Weg. Man bewegt sich wirklich. Und wenn Sie sich bewegen und mit Gott in Verbindung sind, dann bewegt sich auch im Inneren etwas. Ich möchte Ihnen das zu verstehen geben. Das Äußere hat Konsequenzen für das Innere. Und darum das schöne deutsche Wort, ich bin so bewegt, Gott. Ich bin so bewegt, sagt man im Deutschen, weil ich wirklich auf dem Weg, den ich gehe, Ulrike, mich bewegen lasse durch Gott. Und darum sind alle Juden in der Bibel immer auf dem Weg. Wenn sie Abraham nehmen, der muss diesen Wahnsinnsweg aus Haran gehen in das gelobte Land. Wir Juden sind wirklich bewegt. Wir sind bewegte Männer und Frauen. Das Abenteuer Monotheismus fängt in Genesis 12,1. Ich sage es mal kurz auf Hebräisch. Vayomer Adonai el Avram. Lech lecha me'arzecha umimoladetcha umibet avicha el haaretz asher ha'eka. Mit diesem Satz beginnt das Abenteuer Monotheismus. Ohne diesen Satz wären Sie alle hier keine Christen, das garantiere ich Ihnen. Ohne diesen Satz, ich übersetze ihn gleich, aus Genesis 12,1 wären Sie alle Heiden, das garantiere ich Ihnen. Dieser Satz hat die Welt verändert, bitte. Dieser Satz aus Genesis 12,1 hat diese Welt verändert. Ich sage es noch einmal auf Hebräisch, damit Sie die Heiligkeit spüren. Vayomer Adonai el Avram, lech lecha, me'arzecha umimoladetcha, umibet avicha el haaretz asher ha'eka. Und zu Deutsch, Gott sprach zu Abraham, geh für dich, steht es übrigens, lech lecha, aber Hebräisch kann heißt, geh für dich, geh zu deinem Wohl, von deinem Land, von deinem Vaterhaus, von deiner Verwandtschaft, in das Land, das ich dir zeigen werde. Das ist Genesis 12,1. Und der erste Appell, liebe Freunde, liebe Andrea Miriam Lauritsch, dieser Satz hat die Welt verändert. Und Gott sagt ihm bitte nicht, ach, hättest du Lust, oder würdest du bitte, oder könntest du dir vorstellen, es gibt kein Konjunktiv, sondern lech, Andrea. Anja, schreibt es auf. Lech lecha. Das ist ein Befehl, bitte. Gott sagt dem Abraham aus heiterem Himmel, da kommt ein Blitz reingeschlagen in sein Herz und sagt ihm, pack alles zusammen, du gehst heute weg. Und zwar im direkten Befehlston. Lech lecha. Nicht hättest du bitte die Güte. Oder könnte es dir vielleicht gefallen. Nichts da. Bitte geh. Und zwar sofort. Und was steht drin in Genesis 12,5? Vayelech Avraham mechur el haaretz kasdim. El Eretz Knaan. Abraham geht seinen Weg. Punkt aus. Keine Diskussion, keine langen Geschichten. Er packt ein, sagt seiner Sache, pack ein paar Feigenbrote ein, es gibt ja keinen Manner. Gib keine Sachertorte, pack ein paar alte Feigenbrote ein, pack ein paar Granatäpfelpasteten ein, die letzten, die du gebacken hast. Komm, wir gehen. Warum gehen wir? Weil Gott das gesagt hat. Weil Gott gesagt hat, Lechlecha, bitte einmal mit mir, Anja. Lechlecha. Sie alleine?
Lechlecha.
Das steht in der Bibel. Geh für dich. Gott wendet sich ihn in der Direktheit, in der Unmittelbarkeit dieses Wortes. Geh in das Land. Und Abraham war 75, er war kein Jüngling mehr. Und Abraham packt ein und geht. Und wenn Sie diesen Weg gehen, liebe Freunde, Gernot, diesen Weg von Mesopotamien ins gelobte Land, schauen Sie sich mal auf der Karte an, auf biblischen Karten, hinten in der Bibel. Das ist ein Wahnsinnsweg. Das ist so, als würde ich dir sagen, Bruder Matthias, pack ein, morgen bist du in Neuseeland. Morgen fährst du nach Neuseeland, wie wurscht, ist mir egal. Wenn du keinen Flieger gehst, musst du zu Fuß wackeln.
Er sagt nicht, morgen bist du in Neuseeland, sondern er sagt, geh los.
Ja.
In dein Land, das ich dir zeigen werde. Er sagt nicht, ich zeige dir Neuseeland oder ich zeige dir Kanaan, sondern er sagt, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ja. Also lauf erstmal los. Ja. Mehr will er gar nicht.
Aber es wird ihm klar, Anja, es wird ihm klar, dass es nicht ein Spaziergang ist von Nöttingen nach Pforzheim, bitte. Das wird ihm schon klar. Denn wenn es ein Spaziergang wäre von Nöttingen nach Pforzheim, wo meine Freunde wohnen, dann hätte ihm Gott das nicht gesagt. Anja, der Hebräer denkt ja mit. Wenn Gott mir sagt, geh diesen Weg, dann ist es nicht in die Innenstadt von Pforzheim, um ein neues Hemd zu kaufen, sondern ist es wirklich ein epochaler Weg. Liebe große Anja, das spüre ich. Aber machen Sie sich bitte, aber Anja, bitte machen Sie sich bewusst, er ahnt, dass es der größte Weg seines Lebens wird. Das ahnt er schon. Es ist der größte Weg seines Lebens. Es ist kein Spaziergang in die Salzburger Innenstadt zum Mozarteum. Das weiß er. Ganz bitte aufschreiben. Er weiß, dass es ein Weg wird, der sein Leben verändert. Und während, darf ich Sie bitten, während dieses Weges spürt er ja, dass es ein immenser Weg ist. Er ahnt es schon, er ist ja ein Mann Gottes. Ein Mann Gottes spürt ja zwischen den Zeilen, Anja. Das ist die Kunst der Hebräer, zwischen den Zeilen spüren. Denn wenn es ein kleiner Weg ist, hätte Gott ihm gesagt, geh doch mal gerade darüber. Und Gott hat ihm deshalb das Ziel nicht genannt, damit er nicht gleich in Ohnmacht fällt. Wenn er ihm sagt, geh nach Neuseeland, das haut ja jeden Menschen um. Das verarbeitet ja ein 75-Jähriger immer. Wo ist Neuseeland? Wo ist Neuseeland? Ich nach Neuseeland? Ich in diesem fremden Land? Bitte, erspar mir das. Noch einmal, und jetzt gehen wir weiter. Abraham, Isaac, Jakob, alle Männer, notieren Sie bitte, sind permanent auf dem Weg, beziehungsweise in dem Weg, wenn Sie es bitte notieren. Halten Sie es fest, alle Männer und Frauen, immer die Frauen können dazu, alle Männer und Frauen, Abraham und Sarai und Isaac und Rebekka etc., alle sind immer im Weg. Und das ist Judentum. Und das ist bitte auch Jesus. Jesus sagt ja, der Menschensohn hat keine Stätte, auf die er sein Haupt legen kann. Der Fuchs hat sein Loch. Und was? Und wer hat die Vögel, haben ihre Nester? Der Menschensohn hat keine Stätte, auf die er sein Haupt legen kann. Haben Sie diesen Satz wirklich mal ernst genommen? Haben Sie je diesen Satz ernst genommen? Nehmen Sie ihn ernst. Jesus. Flüchtling, eben. Jetzt aber zurück, wir bleiben jetzt erstmal bei Jesus, bitte bei Jesus. Noch einmal, der Menschensohn hat keine Stätte, auf die er sein Haupt legen kann. Das meint Jesus ernst. Der Fuchs hat sein Loch und die Vögel haben ihre Neste. Der Menschensohn muss wandern. Und ich möchte Sie ganz deutlich bitten, liebe Österreicher und Österreicherinnen, das ernst zu nehmen. Das ist keine Spielerei, keine Floskeln so am Rande. Sondern Jesus ist bewegt, weil sein Vater ihn auf den Weg und in den Weg schickt. Nehmen Sie das bitte sehr ernst, sehr, sehr ernst. Jesus ist ständig weg bei den größten Wundern, bei den größten Wundern in den Evangelien. Und die Massen hängen an ihm, sagt er, bitte lasst mich in Ruhe. Ich habe das Evangelium zu verkünden und er geht weg dorthin. Wenn er den höchsten Moment erlebt und alle küssen ihn und machen Personenkult aus ihm, sagt er, nein, lasst mich. Ich muss ziehen in die nächste Stadt und Jesus ging nach Kapernaum oder Jesus ging weiter, um das Evangelium zu verkünden. Er will kein Personenkult. Wir haben hienieden keine bleibende Stätte. Wer sagt das? Paulus. Paulus sagt auch, ich würde am liebsten sofort zu Gott gehen. Unsere Heimat ist da oben. Und hier unten müssen wir unseren Weg gehen. Und Paulus sagt deutlich, ich wünschte, ich wäre schon oben. Ich wünschte, ich wäre schon bei Christus oben. Bei meinem Gott und bei meinem Messias. Aber ich bleibe euch zuliebe, sagt er den Philippern. Euch zuliebe bleibe ich hier. Und Paulus, bitte, der Jude Paulus, Saul, ist ein bewegter Mann. Ein bewegter, und jetzt schreiben Sie auf, ein bewegender Mann, notieren Sie. Ein bewegter und ein bewegender Mann. Ohne Paulus. Und ohne Jesus wären sie nackte Heiden. Sie wären nackte Heiden, weil Paulus, dieser wahnsinnige Jude, der wirklich wahnsinnig war, einen anderen Sinn hatte, weil er reist nach Korinth und Ephesus und Rom, er reist wie ein Wilder. Er verzichtet auf Frau und Sex und Kinder, nichts will er. Er will eins, für Gott dienen, Jasna. Er will alles loslassen. Ich will keine Frau, ich will nichts. Ich will eins. Ich muss das Evangelium predigen. Und wehe mir, wenn ich es nicht predige. Kennen Sie doch. Ich muss das Evangelium predigen, Janja. Und wehe mir. Das ist ein Jude, das ist Feuer, das ist im Weg Gottes gehen. Das ist im Weg. Und dank diesem bewegten und bewegenden Mann sind Sie Christen. Er hat's geschafft. Er ist durch ganz Europa gereist, Tag und Nacht. Er war im Gefängnis, im Dreck, im Elend. Und er geht immer noch weiter und schreibt Briefe an seine Gemeinden und sagt ihnen, ich komme zu euch, ich kann gar nicht mehr. Ich bin so ein alter Mann und ich bin schwach und geschlagen und geprügelt. Aber so Gott will, komme ich zu euch im Winter und so weiter und dann schauen wir uns noch mal in die Augen, die Korinther. Bitte, das ist Juden. So fing das Christentum an. Ich möchte, dass Sie das bitte notieren. Notieren Sie es bitte. So fing die Geschichte des Abendlands an. Mit bewegten und bewegenden Männern, mit ihren Frauen. Das ist Judentum. Und so fing das Christentum an. Und darum jetzt zurück zum Text. Es geht darum, deine Ordnungen hast du selber entboten, sie sehr zu behüten. Er sagt, ich will deine Ordnungen. Unterstreichen Sie bitte in den ersten 8 Versen immer deine. Das liebe ich so sehr an dem Psalm, Anja. Immer wieder deine. Deine und meine. Die Polarität, mein Freund Matthias, die von meine und deine, ist brillant in den Psalmen. Schreiben Sie es auf die Dialektik von meine Wege und deine Wege. Wenn Sie es notieren, deine Ordnungen, seine Wege. Und dann sagt er sofort in Vers 5, meine Wege. Das müssen Sie in einer wissenschaftlichen Arbeit in den großen jüdischen Hochschulen herausarbeiten. Da können Sie sofort die volle Punktzahl. Wenn Sie diese Dialektik von dein und mein, diese Schönheit von dein und mein, das Ich-Du-Prinzip herausarbeiten, haben Sie das Herz des Profs sofort erobert. Sofort erobert. Dann sagt er, Sie haben es verstanden. Das hat mir mein Prof damals gesagt, du hast es verstanden. Du hast es verstanden. Wenn sie herausarbeiten, deine Wege und meine Wege. In Vers 3, in seinen Wegen, und auf einmal werden es, Anja, meine Wege. Wenn Sie es bitte unterstreichen, Andrea Lauritsch. In Vers 3, ich lese noch mal vor für unsere Hörerinnen. Falsch haben sie durchaus nicht geübt, diejenigen, die mit Gott gehen. In seinen Wegen sind sie gegangen. Und dann rutscht dazu Vers 5, ach, das gefestet sein, meine Wege. Das heißt, seine Wege werden zu meinen Wegen. Sein Wille wird zu mein Wille. Dein Wille geschieht in meinem Leben. Jesus, der Jude, sagt es 1000 Jahre später, bitte auch. Es ist nicht mehr dein Wille da vorne, dieser abstrakte Wille, den ich anschaue und sage, okay, es ist dein Wille. Dein Wille wird zu meinem Willen. Das ist der Höhepunkt unseres Seminars. Seine Wege werden zu meinen Wegen. Und zu hüten deine Gesetze immer wieder. Ich will deine Gesetze haben, aber ich verinnerliche sie bitte. Das wird nicht etwas Abstraktes. Und weiter, Vers 6, ach, dann würde, streng genommen hebräisch werde, dann werde ich nicht zustande, wenn ich blicke auf all deine Gebote, deine Gesetze, aber die zu meinen werden, die zu meinem Leben, zu meinem Weg werden. Ich wiederhole, wenn deine Gesetze, Gesetze hat dann schon eine Berechtigung, ich will Ihnen kurz erklären, warum manchmal Weisung steht und manchmal Gesetz. Weisung ist das Ganze, die Tora. Die Tora ist das heilige Buch der Juden und die Tora heißt wirklich Weisung, ganz sauber wirklich. Das Wort Tora, kennen Sie ja, der Tanach oft auch gesagt, ist die Weisung Gottes, ganz sauber etymologisch. Und in der Weisung stehen natürlich Gesetze, zum Beispiel, weiß ich, verzehnte deinen Kümmel, Jesus sagt verzehnten Dill, Kümmel und Minze. Oder zum Beispiel, hüte den Sabbat, das ist ein Gesetz, ganz klar. Ich darf heute am Sabbat nicht Geschäfte treiben, ich darf heute am Sabbat nicht shopping gehen. Das mache ich, weil Gott mir das auferlegt. Und ich darf heute zu Tisch keinen Schweinsbraten essen. Und das werde ich auch nicht. Und die Sonja hat mir zuliebe gesagt, das verrate ich Ihnen, heute gibt es einen traumhaften Sabbatfisch. Und sie hat mir gesagt,
also was ich immer interessant
finde, Sekunde, Hartmut, die Dame möchte bitte.
Im Judentum ist auch, dass er jetzt sagt, zu hüten deine Gesetze oder behüten deine Gesetze.
Brillant. Wunderbar, die Dame hat etwas Schönes gesagt.
Es steht auch oft drin, beobachten.
Wunderbar. Es geht um Hüten. So wie ich einen Schatz habe, meine Juwelen zu Hause, meine Kronjuwelen, darf ich sonst was hüten. Und so sagt der Psalmist, danke Anja Benfeld, ich hüte sie wie ein Schatz. Wir werden heute noch in 119 am Nachmittag lesen, dein Tovli Torat Picha me Alfei Zahava Kesef. Tovli Torat Picha me Alfei Zahava Kesef. Deine Tora ist mir kostbarer als alle Kronjuwelen der Queen in England. Heißt das deine Tora ist mir kostbarer als die Kronjuwelen im Tower of London. Wenn ich deine Tora habe und sie zu meiner mache, hüte ich sie an, ja wunderschön, ich hüte sie wie die Kronjuwelen. Das sind meine Kronjuwelen. Meine Kronjuwelen ist meine Tora. Meine Beziehung mit Gott sind meine Kronjuwelen. Ich brauche die anderen nicht. Und darum sagt er eben so deutlich, ich hüte sie. Und noch einmal, ich blicke auf dein, noch einmal, was ich vorhin gesagt habe. In der Tora gibt es schon Gesetze. Ich darf kein Schweinefleisch essen. Und heute die Sonja hat wunderbaren Fisch besorgt und mir gesagt, Juba, darfst du den essen? Du darfst ja nicht einmal jeden Fisch essen, steht in der Tora. Und da habe ich ihr gesagt, Zander und Lachsforelle, ich darf schon nennen. Heute gibt es Zander und Lachsforelle im wunderschönen Kolleg St. Josef, darf ich essen. Das ist für mich schon ein Gesetz. Mein Gott hat mir gesagt, ihr Juden dürft keine verbotenen Fische und keine verbotenen Tiere essen. Punkt, keine lange Diskussion. Warum? Das ist nicht das Thema unseres Seminars. Ich darf es nicht und ich will es auch nicht. Das heißt, noch einmal, in der Tora gibt es schon Gesetze. Aber die Tora ist nicht in Ganzheit ein Gesetz. Das ist der Unterschied. Ich wiederhole für uns in Österreich. Die Tora enthält Gesetze, natürlich. Weil das Leben ohne Gesetze nicht geht. Aber die Tora ist in toto kein Gesetz. Das ist der Unterschied. Das verstehen viele Christen nicht. Viele Christen, die in der Bibel lesen, das Gesetz. Das Gesetz und die Propheten, kennen Sie doch. Das stimmt nicht. Das ist falsch übersetzt. Es heißt nicht richtig, das Gesetz und die Propheten. Oder Jesus sagt eben, schaut nach, das Gesetz und die Propheten. Das ist falsch übersetzt. Und ich hoffe, dass die neue Einheit das korrigiert und die neue Luther-Übersetzung. Es heißt die Tora und die Propheten. Tora heißt wörtlich Schrift Gottes. Das ist nicht Gesetz. Noch einmal, in der Tora sind Gesetze. Wie viele Gesetze haben wir Juden, die sogenannten? 613. Wir Juden haben, können sich einmal merken, 613.
248 für jeden Teil des Körpers, 365 Verbote für jeden Tag.
So ist es. Wir Juden haben, können sich alle merken, steht im Internet, in allen Büchern, wir haben 613, darf ich bitten, Gebote, sogenannte Gesetze. Das ist wirklich wahr. Weil das Leben eben aus Regeln besteht. Ich nenne sie gerne Regeln. Zum Beispiel am Sabbat, heilig, heilige den Sabbat, ist ein Gesetz. 613, Gesetze. 48 und 365, 284, 248 und 365. Jedes einzelne dieser Gesetze entspricht einem Organ, einem Körperteil in uns. Das ist die Idee dahinter. Das heißt, mit den 613 Geboten oder Vorschriften, 248 und 365. 248 Gebote und 365 Verbote. Zum Beispiel, du sollst den Sabbat nicht entweihen oder du wirst den Sabbat nicht entweihen. Oder anders ausgedrückt, zum Beispiel Vorschriften, Verzehnte, der Verzehntungsparagraf, Verzehnte, Dill, Minze, Kümmel. Das ist positiv, das andere ist negativ. Aber noch einmal, die Tora enthält viel mehr als nur Gesetze. Nehmen Sie zum Beispiel das Hohelied der Liebe. Das Hohelied der Liebe hat mit Erotik zu tun zwischen Mann und Frau. Beziehungsweise zwischen Gott und Israel, das Hohelied der Liebe, in seiner Symbolik, Gott liebt Israel, da ist kein einziges Gesetz drin. Deswegen ist es nicht in Ordnung und nicht berechtigt und nicht zutreffend zu sagen, das Alte Testament, die Tora ist ein Gesetz, das stimmt einfach nicht. Das Hohelied der Liebe hat kein Gesetz drin. Oder die Sprüche Salomos. Die Sprüche Salomos ist eine einzige Maximensammlung, bitte. Eine einzige Maximensammlung, die Sprüche und der Prediger Ekklesiastes. Da ist kein Gesetz drin. Deswegen möchte ich Sie ganz herzlich bitten, nicht mehr zu sagen, das Judentum ist eine Gesetzesreligion. Das stimmt nicht. Das ist Ignoranz. Das Judentum ist keine Gesetzesreligion. Das Judentum ist eine Religion der Weisheit. Der Weisung, der Weisheit und der Weisung, bitte. Und in dieser Weisung gibt es natürlich die 613 Gebote oder Vorschriften. Aber bitte, es gibt viel mehr. Es gibt unendlich mehr in der Tora als nur Paragraphen oder Vorschriften. Und darum sagt er ja immer, deine Weisung. Jetzt kommen wir zu Vers 7. Schauen Sie her. Dann, in 6 erst. Dann werde ich nicht zu schanden, wenn ich blicke auf deine Gebote. Achten Sie darauf. Er sagt, achten Sie auf die Tiefe, bitte. Wenn ich blicke, in dem Fall ist das Blicken wichtig, nicht das Hören, sonst das Hören. Wenn ich blicke auf deine Gebote, ich muss darauf blicken. Das ist, wenn ich mein Augenmerk, mein Sein auf die Gebote ausrichte, das ist die Tiefe, liebe Freunde in Österreich. Wenn ich hinschaue, wirklich hinschaue und mein Herz dafür öffne, dann weiß ich, dass ich nicht zu Schanden kommen werde. Das heißt, dann werde ich nicht straucheln. Das ist so, wie wenn Sie im Wald gehen. Schönes Beispiel, Wald. Und wenn ich auf diese Wanderzeichen achte, auf dem Wald sind ja Wanderzeichen, im Baum, die Zeichen bei uns, in Deutschland und Österreich. Geh rauf, geh runter. Wenn ich auf diese Zeichen achte, die Wegweiser, ich mache wieder ein Wortspiel, Matthias, wieder ein Wortspiel, die Weisung ist ein Wegweiser in meinem Leben. Ich liebe auch die Spiritualität der deutschen Sprache. Die Weisung wird zu meinem Wegweiser, Reinhard, mein geliebter Freund. Die Weisung Gottes wird mein Wegweiser, denn sie ist voller Weisheit. Merken Sie, wie tief deutsche Sprache ist? Noch einmal, zum Zergehen auf der Zunge. Die Weisung wird zum Wegweiser voller Weisheit, bitte. Das ist die Tora. Die Weisung ist voller Weisheit und weist mir den Weg. Habe ich das nicht schön ausgedrückt? Das habe ich selbst spontan für Sie kreiert. Und das ist Tora-Bewusstsein. Die weise Weisung weist mir den Weg. Alles mit Weg. Die weise Weisung weist mir den Weg. Das ist Tora. Das ist Judentum. Das ist Jesus von Nazareth. Denn er lebte in dieser Weisung. Vers 7. Ich danke dir. Jeder Jude ist ein dankbarer Mensch. Jeder Jude ist dankbar. Das habe ich gesagt. Ich möchte es noch einmal sagen. Wer fertig ist, dem ist nichts recht zu machen. Ein Werdender wird immer dankbar sein. Und Sie wissen, das Wort Jude, Yehudi, haben wir mehrmals in unserem Seminar gesagt, seit Sonntagabend, heißt Dankbarkeit. Das Wort Jude, bitte notieren Sie, so Sie es nicht wissen. Yehudi können Sie in jedem Gesenius nachschlagen. Gesenius ist das international anerkannte Nachschlagewerk für das Alte Testament. Gesenius. Können Sie in jedem Gesenius nachschlagen. Bitte tun Sie es. Das Wort Jude heißt der Dankbare. Punkt. Ich habe neulich mal in einem Seminar gefragt, wissen Sie, was das Wort Jude heißt, Andrea? Da haben die Leute rumfantasiert, ach, das heißt der Beschnittene, sage ich, unten durch, 6-. Das heißt der Fröhliche, sage ich, weg, 6-. Was ist der Dankbare? Das ist der Gottverbundene, sage ich, Leute, bitte erzählt doch keine Märchen, bitte keine Märchenstunde. Entweder Sie wissen es oder Sie wissen es nicht. So wie ich auch A Quadratus B Quadrat gleich C Quadrat einfach missen muss. Ich kann nicht einfach rumfantasieren. Und darum habe ich gesagt, bitte tun Sie mir einen Gefallen. Schreiben Sie in Ihre Unterlagen auf, damit möchte ich Sie beschenken, der Jude ist der Dankbare, nicht mehr und nicht weniger, liebe Freunde in Österreich. Jude kommt von Yehudi, Hadda ist die Wurzel Dankbare. Beziehungsweise natürlich die Dankbare. Und darum ist ein Jude der Dankbare. Und in Vers 7 sagt er, ich danke dir in Herzensgeradheit. Und das ist auch ein schönes Wort. Mein Herz ist gerade, Andrea Lauritsch. Mein Herz ist ausgerichtet auf dich, nicht krumm, halb hier, halb dort. Wenn ich dir rechts geheiße, das sind auch Vorschriften in der Bibel, lerne deiner Bewährung. Und wenn ich sie bitte, unterstreichen Sie das Wort lerne. Judentum heißt lernen, Lilmod. Auch ein Satz noch vor dem Mittagessen. Wir haben noch eine Viertelstunde vor unserem großen Fischessen, heute am Sabbat, zur Ehre Gottes. Noch einmal, ein Jude ist ein Lernender, wenn Sie das unterstreichen, Vers 7. Wann ich dir rechts geheiße, lerne deiner Bewährung. Jude sein heißt neben Dankbarkeit ein lebenslanges Lernen. Bitte notieren Sie das in Österreich. Jude sein, und das sagt der Psalmist, er ist schon ein älterer Mann, als er die Psalmen schreibt, sagt, ich werde nie aufhören zu lernen. Wann höre ich auf zu lernen? Wenn ich ins Grab springe, genau. Wenn der Sarg vor der Tür steht, dann höre ich auf zu lernen. Aber vorher höre ich nicht auf. Und ich lerne auch. Glauben Sie mir, ich habe Judentum schon 100 Jahre gelernt. Aber ich lerne jeden Tag hinzu. Und wenn ich mit Ihnen hier bin, mit meinem Kaiser und mit Ihnen, lerne ich auch. Ich lerne mit Ihnen und in Ihnen, in Ihrer Aura, in dieser Krafteinheit, die Gott uns schenkt. Jude sein heißt lernen. Und wenn Sie spüren, dass Sie nicht mehr lernen, sind Sie tot. Das sage ich in ganz Hochdeutsch. Wenn Sie spüren, dass Sie keine Lust haben zu lernen, das Wort Gottes zu lernen, sind Sie geistig tot und können sich ins Altersheim schieben. Ganz klar.
Mit einem Wortspiel, wer denkt, der dankt.
Das ist auch schön, wunderbar. Der Kaiser von Bad Ischl. Noch einmal laut für alle.
Wer denkt, der dankt. Wer dankt, der denkt.
Sehen Sie, was hier für Funken der Weisheit sprühen. Ich danke dem Kaiser von Bad Ischl und dem CPPS-König. Nämlich, wer denkt, der dankt. Und wer dankt, der denkt. Denken macht dankbar. Und danken ist denkbar. Kann man alles auch in der deutschen Sprache machen. Und Jude sein heißt, ich lerne. Und dann sagt er in Vers 8, ich will, schreiben Sie bei 8 streng genommen, ich werde. Wenn Sie es gerade korrigieren, da erlaube ich mir, Meister Buber etwas zu korrigieren, Andrea Lauritsch. Ich werde deine Gesetze hüten. Er geht weiter. Nicht ich will. Sag sie noch einmal auf Hebräisch. In Vers 8 heißt es, etrokera eschmor, ich werde seine hüten. Ich werde deine Gesetze hüten. Das sind wirklich gemeint die konkreten Vorschriften. Johannes, ich werde deine Gesetze hüten, sagt er zu Gott. Verlass mich nimmer gar sehr. Warum sagt er das? Weil er sagt, so wie ich dir nah sein will, über die Gesetze, über die Ethik, Entschuldigung, und die Weisheit deiner Gesetze, möchte ich, dass du mir auch nah bist. Bitte sei mir nah, schreiben Sie es auf. Er sagt Gott so, ein Befehl sozusagen. Bitte, Andrea, verlass mich nie. Denn verlassen bedeutet für mich sterben. Wenn Sie das gerade notieren, wenn er das Gefühl hat, dass Gott ihn verlässt, was natürlich nicht der Fall sein wird, aber wenn er das Gefühl hat, dass er die Beziehung eben nicht pflegt, unser Thema gestern Abend, wenn ich die Beziehung mit Gott nicht pflege, habe ich ein Verlassenheitsgefühl. Ich habe es Gott nicht. Ich wiederhole, wenn ich die Beziehung über seine Gebote, über seine Weisheit nicht pflege, indem ich jeden Tag meditiere, indem ich jeden Tag die Sprache in mich hineinnehme, dann habe ich ein unerträgliches Verlassenheitsgefühl und das ist furchtbar. Und der Psalmist sagt, das schlimmste Gefühl im Gegensatz zum schönsten Gefühl, das schlimmste Gefühl für mich, sagt er, ist nicht mein Geld zu verlieren, sondern ist das Gefühl, von dir abgetrennt zu sein. Und das ist für ihn tödlich. Da sagt er, dann kann ich gleich in den Sarg springen. Dann machen wir gleich Schluss. Und darum schreit er auf in Vers 8, bitte verlass mich nicht. Bitte gib gar nicht erst das Gefühl in mir auf. Ich möchte gar nicht, dass das Gefühl aufkommt, dass ich von dir abgetrennt bin. Und darum bin ich bereit, alles zu tun. Ich lerne mein Leben lang. Ich danke mein Leben lang. Ich tue alles, weil ich mit dir in Verbindung, in Beziehung bleiben möchte. Das ist mein Aschrei, das ist meine Fülle. Anja.
Ich glaube, dass diese Übersetzung mit ich will deine Gesetze hüten so schlecht gar nicht ist. Mhm. Auch vor dem Hintergrund des Lebens von dem David, dass er es ja nicht immer geschafft hat.
Ja, sondern was ich sagen?
Es ist ja da noch etwas mehr drin. Verlass mich nicht mehr gar sehr, weil ohne die Hilfe von Gott schaffst du es gar nicht.
Ja, richtig, natürlich.
Also dieses, und deswegen ist, denke ich, dieses Ich werde, weil ich glaube, das ist auch die Selbstüberschätzung, die das Volk Israel am Sinai gemacht hat. Wir werden alles tun, was du sagst. Und dann geht man schon 40 Tage weg und ja, was ist, es bröselt alles zusammen.
Richtig, das ist richtig. Das haben wir nämlich gestern gesagt. Was braucht ein gläubiger Jude? Erinnern Sie sich an das Wort, das ich benutzt habe gestern Vormittag. Was braucht jeder, auch Sie als Christen natürlich bitte. Was zeichnet die großen Ordensgründer und Ordensgründerinnen aus? Die Demut. Ohne Demut komme ich keinen Schritt weiter. Das ist völlig richtig, Andrea. Ohne Demut, Humilitas, komme ich keinen Schritt weiter. Und ich erlebe schon, dass König David sehr demütig ist, wenn er deutlich sagt, verlass mich nicht. Ich gehe deine Wege. Deine Weisung ist für mich bindend. Da ist er schon demütig. Er sagt nicht, ich weiß schon alles. Danke, dass du das sagst. Wenn er sagt, ich will mein Leben lang lernen, zeigt er, dass er demütig ist. Wissen Sie, ich weiß wirklich sehr viel. Yuval Lapide weiß sehr viel über Judentum. Aber Sie werden nie aus meinem Mund hören, ich weiß alles. Nie. Ich werde immer mehr wissen. Wenn ich hier morgen abfahre nach Deutschland zurück in meine Heimat, verspreche ich Ihnen, dass ich gewachsen. Moment, darf ich Sie bitten? Ich werde wachsen. Darf ich Sie bitten? Bitte, wir sind schon auch die anderen. Noch einmal. Ich werde hier als ein Gewachsener, als ein Stück weit gewordener morgen zurück nach Deutschland fahren. Das verspreche ich Ihnen. Denn ich habe ja auch gelernt. Ich weiß wirklich viel, aber ich lerne jeden Tag dazu. Und Sie ahnen gar nicht, was ich in dieser schönen Woche, beziehungsweise in der letzten Woche in Österreich, war ja 4 Wochen bei Ihnen, in Ihrer schönen Alpenrepublik, was ich in diesen 4 Wochen durch Sie und durch meine vielen Schüler lernen durfte. Ich lerne jeden Tag. Und ich werde nie in meinem Leben sagen, ich habe genug gelernt. Das Wort gibt's bei mir nicht. Genug gelernt gibt's bei mir nicht. Es gibt viele Worte, die ich nicht benutze. Aber ein Wortkomplex kenne ich nicht. Ich habe genug gelernt. Ich habe nie genug gelernt. Und durch Sie und durch Ihre Fragen und durch Ihre Anregungen und durch Ihre offenen Augen lerne ich, Sie ahnen ja gar nicht, was ich lerne. Und das ist Demut, zu sagen, ich lerne. Ich lerne auch mit 70, 80, 90 und David war kein junger Mann mehr, als er das schrieb. 60, 65, sagt er immer noch, lass mich lernen, lass mich weiter lernen. Ich höre nicht auf zu lernen, denn wenn ich lerne, bin ich in Beziehung mit dir, da brauche ich einen Lehrer dazu. Lernen, können Sie auch notieren, ist Beziehungspflege. Denn wenn ich lerne, brauche ich ja einen Lehrenden, ich kann ja nicht allein lernen. Zwar auch, aber ich brauche immer einen Lehrer dabei, der mich anleitet. Lernen ist Beziehungsausdruck, denn der Lernende braucht einen Lehrer, einen Lehrenden. Der Lernende braucht einen Lehrenden und umgekehrt, der Lehrende braucht einen Lernenden. Und Sie sehen ja mein Feuer. Warum brenne ich so sehr? Weil Sie meine Lernenden sind. Sie ahnen gar nicht, wie Sie mich beschenken, indem Sie mich achten als Ihren jüdischen Lehrenden. Der Lehrende braucht einen Lernenden und der Lernende braucht den Lehrenden. Kurt Benfeld.
Ich habe dieses Will nicht umgeändert, weil ich denke, dass David in kluger Selbsteinschätzung gesagt hat, dass ich es tun will und nicht werde, wohl wissend, dass er diese Aufgabe gar nicht erfüllen kann.
Schon.
Und ich glaube nicht umsonst. Wir sind ja jetzt kurz davor, vor Yom Kippur, wird ja das Kol Nidre gesprochen, wo im Grunde genommen in einer Formel die Versprechen, die man gegenüber Gott nicht halten konnte, ja, wieder zurückgenommen werden. Und deswegen bin ich der Ansicht, dass dieses Ich will deine Gebote halten viel besser angewandt ist, als ich werde, weil das kann ich nicht.
Eine kleine Korrektur für unseren Kurt Benfeld. Du warst nicht da während der Woche. Lass mir dir nur kurz und den Hörern sagen, es ist einerseits zutreffend, was du sagst, andererseits, noch einmal, wenn ich das Hebräische sage, ich will Ihnen das Hebräische noch einmal vorlesen, damit Sie einfach mit dem Hebräischen, et chukecha eschmor, hören Sie gerade das Hebräische, et chukecha eschmor. Es gibt im Hebräischen schon ein Wort für will. Aber in dem Satz, lieber Kurt, liebe Hörer und Hörerinnen in der schönen Alpenrepublik, er sagt schon, ich werde, zumindest ich habe es vor. Einigen wir uns darauf, ich habe es vor, Kurt. Komm, wir einigen uns. Ich habe vor. Noch einmal, es steht im Hebräischen, ich mache mit Ihnen ja punktgenau hebräische Sprache. Im Hebräischen steht Etrokecha Eschmor. Das heißt schon, und Eschmor ist reiner Futur. Ulrike Leichte, reiner Futur. Da steht kein Wollen drin. Ich einige mich mit Kurt dahingehend und mit Ihnen, dass ich sage, ich habe ganz fest vor, deine Gebote, deine Vorschriften zu lernen. Aber das Wollen ist mir zu schwach. Das steht nämlich nicht im Hebräischen nicht drin. Da sehen Sie, wir arbeiten ja im hebräischen Text ganz sauber. Und das Hebräische sagt nicht, ich will, sondern es ist, geht weit hinaus über den Willen. Es ist, ich habe es ganz fest vor. Und das führt dann dazu, dass ich es tun werde. Dankeschön. Jetzt kommt Gernot, bitte.
Ich will, viele sagen, ich möchte. Das ist so...
Kaugummi.
Aber ich will, da steht mein Wille dahinter. Ja. Also mein ganzes Wollen.
Ja,
ich will.
Ja.
Und ich werde wollen.
Ja.
Das ist der, ja,
gut, aber ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich will Ihnen nur sagen, wie gefährlich das wohl ist. Sag mal, wenn ich sage, Gernot, ich will dich morgen anrufen. Ja. Was spürst du, wenn du von mir aus meinem Mund hörst? Jetzt hör zu, die beiden Varianten. Gernot, wenn ich morgen in Deutschland ankomme am Abend, will ich dich anrufen. Und dem anderen Satz, morgen werde ich dich anrufen. Wo spürst du mehr Verlässlichkeit, Gernot? Nur bitte, ist doch klar. Weil Willen ist Kaugummi, bitte, das ist ja nichts. Ich will dich anrufen, dann sage ich mir am Abend, ach, jetzt will ich dich nicht mehr anrufen. Wenn ich aber mir morgen Abend, wenn ich ankomme mit meinen Freunden in Deutschland um 20 Uhr oder was in Deutschland, in meiner Kurpfalzheimat, wenn ich sage, Moment einmal, ich habe Gernot versprochen oder zugesagt, ich werde Gernot anrufen, dann hat das eine andere Verbindlichkeit, bitte. Wenn ich sage, ich will die Andrea Lauritsch anrufen, ach, das ist so, ich will nicht mehr. Das ist zu weich. Verstehst du, das ist zu weich. Da ist nichts dahinter. Und der Orientale mag nicht Wischiwaschi-Geschichten. Das nennt man Wischiwaschi. Darum plädiere ich schon dafür, entweder Gernot, ich habe fest vor, dich morgen Abend anzurufen. Wenn ich nicht vor Erschöpfung zusammenbreche morgen Abend, werde ich dich anrufen. Das hat schon Verbindlichkeit. Und der Orientale liebt Verbindlichkeit, Kurt und Gernot. Der Orientale will nicht Wischiwaschi-Geschichten. Das will ist mir zu schwach. Wenn du willst, werde ich auf deine Gebote, das ist nichts dahinter. Das ist Kaugummi. Und der Orientale, der Psalmist, liebt die Klarheit und die Direktheit.
Ich muss auch sagen, das ist ja zu einer anderen Zeit übersetzt worden.
Ja, ja.
Da eventuell dieses, da noch mehr mit dem Möchte gearbeitet wurde zu dieser Zeit für dieses Wischiwaschi und das Wollen,
ja,
dann schon intensiveren
Gedanken, ja,
hatte,
ja,
als Bubert es übersetzt hat.
Ja, ja, gut, sagen wir es mal so. Übrigens, Sie wissen, das, hören Sie gerade zu, im Hebräischen gibt es ja den Konjunktiv nicht, das haben wir ja gesagt. Das deutsche Wort möchten ist ja ein Konjunktiv von mag. Ich mag, ich möchte. Nur, dass Sie noch einmal notieren, im Hebräischen gibt es kein Möchte, es existiert gar nicht. Sie können nur entweder sagen, ich will, aber das kommt ganz selten vor in der Bibel, weil der Orientale ja eben Verbindlichkeit braucht. Jetzt will ich Ihnen auch erklären, warum der Orientale, das haben wir schon besprochen, warum braucht der Orientale, der Hirte, der Fischer, der Zimmermann, der Basismenschen, warum braucht er Verbindlichkeit? Weil das Leben ihm die Verbindlichkeit abtrotzt. Ganz klar. Der Orientale weiß, wenn ich nicht mein Zelt festmache, da kommt der Sturm und reißt es mir weg. Der kann jetzt seine Frau sagen, du, ich will das Zelt festmachen. Entweder ich mache es fest oder nicht. Oder wenn die Schafe, ich will die Schafe tränken. Das gibt's nicht für den Orientalen. Entweder du tränkst die Schafe heute Nachmittag um 5 oder nicht, aber bitte nicht, ich will. Tu's doch bitte. Red nicht viel. Tu's. Der Orientale lebt in einer Umwelt, die ihn herausfordert. Der Orientale lebt in einer Umwelt, die ihn sehr deutlich, sehr massiv herausfordert. Und wenn es nur bei einem Wischiwaschi-Willen bleibt, ich will die Granatapfelernte betreiben, dann ist heute ein Sturm und du kannst vergessen deinen Willen, kannst du sonst wo hinlegen. Der Orientale braucht verbindliche Zusagen im Miteinander. Denn das Leben im Orient ist hart. Da sind giftige Schlangen, da sind giftige Skorpione. Wenn es dich nicht schützt, bist du tot. Und die Schafe müssen gepflegt werden jeden Tag. Die Schafe sind seine Lebensgrundlage. Wenn die Schafe nicht gemolken werden, wenn die Schafe nicht geschoren werden, wenn die Schafe nicht mit Wasser versorgt werden, bitte, spar dir deinen Willen. Du musst es tun, und zwar sehr konkret, und zwar sofort. Denn wenn du das nicht tust, hattest du einmal Schafe, hattest du einmal Ziegen, hattest du einmal ein gesundes Zelt. Ruckzuck kommt die Natur und haut alles kaputt. Sie wissen ja, wie Orientale ist. Hitze, Dürre, Wasserknappheit, die Bibel beschreibt dir davon. Wie ein Vertrockneter lege ich, da hatten wir ja gestern, ich bin vertrocknet, ich bin brachliegend. Der Orientale braucht Direktheit und Klarheit und nicht ich möchte und ich dürfte und ich könnte und ich wollte. Das ist deutsche Spinnerei in der deutschen Dichtung. Aber die orientalische Dichtung kennt das nicht, weil der Orient es nicht zulässt. Deine schönen, weichen Absichten taugen nichts, die taugen null. Der Orientale muss sofort handeln. Wenn jetzt ein Unwetter kommt, 40 Grad heiß oder 100 Grad heiß, bitte, dann musst du sofort umdisponieren. Nicht, ich will vielleicht möglicherweise eventuell die Schafe wüten. Entweder du gehst raus oder du bist weg vom Fenster. Und darum, das erkläre ich Ihnen, damit Sie verstehen, dass der Hebräer keinen Konjunktiv kennt. Ich möchte, ich könnte, ich sollte, ich dürfte. Existiert nicht in der Sprache der Bibel. Okay, es ist 12 Uhr. Wir müssen, dürfen, können oder wir werden einfach schreiten in die Küche. Ich möchte Sie einladen, wollen wir kurz noch klären, wie lange brauchen wir Mittagspause? Offiziell haben wir gesagt 14 Uhr. Ich will Sie fragen, ob wir vielleicht sogar ein bisschen ausdehnen, damit wir das verarbeiten, auf 14.30 Uhr. Ja. Was sagt die Mehrheit? Damit wir nicht, ich möchte, dass Sie auch ein... Bitte? Ach so. Ach so, muss, gut, muss sein. Okay, gut, dann machen wir es so. Wir haben jetzt 2 Stunden Zeit, 14 Uhr im heiligen Raum Caspar del Buffalo mit der Heiligkeit Gottes. Wer will, geht, wer Essen bestellt hat, darf zum Essen gehen im Speisesaal. Wir sehen uns um 14 Uhr. Herzlichen Dank an alle Teilnehmer.
möchte mich bei Ihnen, Herr Dr. Labide, recht herzlich bedanken für Ihren wundervollen Vortrag des Psalms 119, dass wir diesen Vortrag übertragen durften. Bei uns geht es um 14 Uhr wieder weiter mit dem nächsten Vortrag. Bis dahin verabschiede ich mich aus dem Kolleg St. Josef in Salzburg-Aigen. Verabschieden möchte ich mich auch von den Hörern, von den Hörerinnen und Hörern von Radio Maria Südtirol. Ich gebe nun zurück ins Studio nach Wien.